Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wenden uns heute Morgen wieder den Abschnitt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 7, die Verse 54 bis 60 zu. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der hieß Saulus. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, so heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 4, in einer sehr schwierigen Situation, da man die Leiter der Gemeinde Jesu verfolgt hatte und verfolgte, die Gemeinde zusammengekommen war, um miteinander zu beten, um Freimut, das Evangelium zu bezeugen. Und sie wurden alle als Antwort auf dieses Gebet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist das eine, was Not tut, dass die Gemeinde Jesu erfüllt ist vom Heiligen Geist. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes in uns und durch uns geschieht nicht zur Verherrlichung Gottes und geschieht auch nicht zum ewigen Wohl der Menschen. Die Apostelgeschichte ist im Grunde genommen nicht die Geschichte der Apostel, sondern ein wunderbarer, großartiger Bericht von dem, was der Heilige Geist getan hat durch die Apostel, aber nicht nur durch die Apostel, sondern auch durch die Gemeinde Jesu insgesamt. Es gehört mit zu den großen Versäumnissen der christlichen Kirche, dass man das viel zu wenig bedacht hat, dass der Heilige Geist wichtig ist, außerordentlich wichtig, die dritte Person der Gottheit, damit Gottesdienst und auch das alltägliche Leben geschieht zur Verherrlichung Gottes. Man hat das zu wenig bedacht im Raum der christlichen Kirche, obwohl Sonntag für Sonntag bekannt wurde, ich glaube an den Heiligen Geist. So heißt es ja im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Heiligen Geist. Dennoch spielte der Heilige Geist im Gottesdienst und erst recht im alltäglichen Leben der Gläubigen oft kaum eine entscheidende Rolle. Die Folge davon war nicht nur viel Menschenwerk, das vor Gott keinen Bestand hat, das wertlos ist beim Bau des Reiches Gottes, sondern auch, dass Sektierer sich dieses Glaubensartikels in unbiblischer und schwärmerischer Weise bemächtigt haben. Und das sollte uns zutiefst demütigen mit der Bitte zu Gott um Vergebung. Herr, vergib uns, dass wir dem Heiligen Geist zu wenig Ehre gegeben haben. Ich sage es noch einmal, er ist die dritte Person der Gottheit. Er ist nicht ein göttlicher Einfluss, eine unpersönliche Kraft, sondern es ist Gott selbst, der Heilige Geist, der zu uns gekommen ist, um uns Christus zu verherrlichen, Christus zu verklären, den Vater zu zeigen und alles zu wirken, was Gott wohlgefällig ist, in und durch seine Gemeinde. Wir sehen am Beispiel des Stephanus, wie sehr das Wort Gottes die Tatsache betont, dass er, dieser Diakon, dieser Almosenpfleger, ein Mann gewesen ist, voll Heiligen Geistes. Kapitel 6, Vers 5. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Und dann in Vers 10. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem er redete. Und hier vor dem Hohen Rat, er aber voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Es wird uns gezeigt, welche wunderbaren Auswirkungen das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist hat. Und wir haben bereits am vergangenen Sonntag darüber gesprochen. Der Heilige Geist machte den Unterschied zwischen Stephanus und den Mitgliedern des Hohen Rates. Der Heilige Geist erfüllte das Herz von Stephanus mit dem Wort Gottes. Was ganz wichtig ist, dass man den Heiligen Geist und das Wort Gottes, und ich sage ganz bewusst das geschriebene Wort Gottes, nicht voneinander trennen darf. Das darf man niemals auseinanderreißen. Es gehört unbedingt zusammen. Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, sind Menschen, die vom Wort Gottes, vom Wort der Bibel erfüllt sind. Der Heilige Geist schenkt uns einen Blick für die Macht und die Herrlichkeit Gottes, für das Regiment unseres Herrn Jesus Christus. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes. Wir haben darüber gesprochen. Hier geht es um die Macht Gottes, um sein Regiment in dieser Welt. Ganz wichtig, gerade auch für unsere Zeit, dass wir das nie aus den Augen verlieren, dass der Herr regiert in dieser Welt, auch in deinem und meinem persönlichen Leben und niemand anders, in seiner Souveränität, in seiner Allmacht. Und nun erfahren wir als nächstes, wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, kann zu jeder Zeit beten. Ich lese noch einmal den 59. Vers dazu. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Der rief den Herrn an. Stephanus betete zum Herrn Jesus in dieser Situation. Es handelt sich, wenn wir über das Gebet sprechen, um eines der großen Vorrechte der Kinder Gottes. Wir dürfen mit unserem Herrn Jesus Christus und mit unserem himmlischen Vater Umgang haben im Gespräch, immer wieder ihn anrufen, in jeder erdenklichen Situation. Und es gibt tragische Beispiele dafür, dass Menschen sich in einer großen Not, manchmal in einer Todesnot befunden haben und nicht wussten, wie sie jetzt beten sollen, weil sie das nie gelernt hatten, weil das nie Teil ihres Lebens gewesen war, Gebetsumgang zu haben mit dem lebendigen Gott. Ob jemand beten kann, das entscheidet sich nicht daran, ob er einmal in der Woche während des Gottesdienstes ein Gebet mitspricht. Auch nicht daran, dass er vor dem Essen betet. Weil das ist ja schon was in unserer Zeit, dass man das überhaupt so erwähnen muss. Viele Menschen setzen sich an den Tisch, den Frühstückstisch, Mittagstisch und was es auch sein mag, zwischendurch, ohne daran zu denken, Gott die Ehre zu geben und ihm zu danken für das tägliche Brot. Das ist eine große Not. Und das ist schon etwas, wenn Menschen das tun, wenn sie ein Tischgebet sprechen. Aber es reicht nicht. Ein vom Heiligen Geist erfüllter Mensch hat stets Gebetsumgang mit seinem Herrn. Er teilt Freude und Leid mit ihm und bringt das auch laut oder im Herzen zum Ausdruck. David sagt in einem seiner Psalmen ein ganz, ganz interessantes und wichtiges Wort, wenn wir es wörtlich wiedergeben. Ich bin ganz Gebet. David war durchdrungen vom Geist des Gebetes. Immer wieder suchte er im Gebet seinen Herrn. In seinen Regierungsgeschäften, in seinen familiären Verpflichtungen, was auch immer sein Leben betraf, immer wieder suchte er im Gebet seinen Herrn, dankte ihm, lobte ihn, sogar des Nachts stand er oft auf und lobte seinen Herrn und bat ihn um bestimmte Dinge und durfte erfahren, dass Gott der Gott ist, der Gebete erhört. Das ist etwas Wunderbares. Das entspricht genau dem, was der Apostel Paulus den Thessalonichern geschrieben hat, betet ohne Unterlass. Das bedeutet ja nicht, dass wir ständig auf den Knien liegen, um Gott anzurufen, sondern das bedeutet, dass wir in stetem Gebetsumgang, in stetem Gespräch mit unserem himmlischen Vater und dem Herrn Jesus Christus sind. Ob du hier sonntags beten kannst, das hängt davon ab, ob du im Alltag betest. Wir sind nicht gebunden an irgendein Haus, wir sind nicht gebunden an einen bestimmten Ort. Wir können zu jeder Zeit und überall beten. Und wenn das kein Vorrecht ist, in einer bestimmten Situation unseres Lebens, dann weiß ich es nicht. Viel Grund zum Danken immer wieder, bis hin zu dem Parkplatz, um den wir gebetet haben, um mal ein ganz schlichtes und einfaches alltägliches Beispiel zu nennen. Es gibt viele andere Dinge, auch viel wichtigere Dinge. Da dürfen wir den Herrn anrufen, zwischendurch ihm danken, ihn preisen, ihn loben, immer wieder unser Herz zu ihm erheben in den alltäglichen Verrichtungen. Wir alle kennen die Geschichte von der Samariterin am Jakobsbrunnen, von der Begegnung, die der Herr Jesus Christus mit ihr gehabt hat. Und in diesem Gespräch kommt sie dann auch auf die Anbetungsstätte zu sprechen. Und daraufhin entgegnete Herr Jesus ihr, also die Samariter beteten auf dem Berg Gerizim und diese Frau sagt, und ihr betet in Jerusalem an. Und der Herr Jesus antwortet darauf, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nichts dagegen, dass wir hier in diesem Hause beten, einzeln und gemeinsam. Aber der Herr Jesus will deutlich machen, es kommt nicht auf irgendeinen Ort an, auf irgendein Haus, sondern darauf, dass wir im Geist und in der Wahrheit ihn anrufen und anbeten. Das ist das Entscheidende. Das dürfen wir überall tun. Überall, im Auto, zu Hause, in der Küche, auf dem Arbeitsplatz, überall haben wir diese großartige Möglichkeit, mit unserem himmlischen Vater zu kommunizieren. Das ist doch ein gewaltiges Vorrecht, das wir haben dürfen als Gottes Kinder. Wir können zu jeder Zeit und überall beten. Das ist das eine. Ferner stellen wir fest, vom Heiligen Geist erfüllte Menschen wissen um ihr ewiges Heil. Und sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an, der betete also und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Vom Geist Gottes regierte Menschen wissen also, dass der Mensch für die Ewigkeit geschaffen ist. Dass also mit dem Tode nicht alles aus ist. Wohl hat auch der Mensch ohne den Heiligen Geist, der natürliche Mensch, wie wir ihn zu nennen pflegen, ein Wissen um die Ewigkeit in sich. Das lesen wir im Buch des Predigers, dass Gott die Ewigkeit in das Herz eines jeden Menschen gelegt hat. Das heißt also, jeder Mensch, auch diejenigen, die Christus nicht haben, die den Heiligen Geist nicht haben, haben irgendwo in ihrem Innersten ein Wissen darum, dass es eine Ewigkeit gibt. Oft verdeckt, verdunkelt, und doch irgendwo ist dieses Wissen gegenwärtig in ihm. Aber eine gewisse Unsicherheit bleibt bestehen für den nicht wiedergeborenen Menschen. Eine Unsicherheit, wenn er die Dinge nach seiner rein menschlichen Wahrnehmung beurteilt. So heißt es ebenfalls im Predigerbuch, wer weiß, ob der Lebensgeist des Menschen aufwärts fahre oder der Lebensgeist des Viehs hinab unter die Erde fahre. Was meint Salomo damit? Nun, wir sehen, dass der Mensch genauso zu Staub wird, zu Erde wird, wie das Tier. Und wer weiß, was für beide danach geschieht. Das meint Salomo damit. Da ist doch eigentlich gar kein Unterschied nach dem, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, zwischen Mensch und Tier. Wer weiß, was mit dem Menschen geschieht, wer weiß, was mit dem Tier geschieht. Also der Mensch, der die Dinge in dieser Welt nur rein natürlich beobachtet und beurteilt, kommt zu solch einer Frage und macht damit deutlich, dass in seinem Innersten eine gewisse Unsicherheit besteht im Blick auf diese Dinge. Nur der Heilige Geist kann uns Gewissheit darüber geben, dass es eine Ewigkeit gibt und was nach dem Tode geschieht. Nur der Heilige Geist kann uns über unsere natürliche Beobachtung hinweg einen klaren Blick schenken für die Tatsache, dass der Mensch einen ewigen Geist hat. Einen ewigen Geist. Einen Geist, der für die Ewigkeit bestimmt ist. Wie das ist mit den Tieren, ist jetzt eine andere Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass auch die Tiere in den Himmel kommen. Aber hier geht es jetzt zunächst einmal um den Menschen. Also, der Mensch hat einen ewigen Geist. Das bezeugt uns der Heilige Geist durch das Wort der Bibel, besonders auch im Neuen Testament. Und dass es ein gerechtes Gericht gibt für all diejenigen, die nicht an den Herrn Jesus Christus glauben und eine ewige Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit Gott für solche, die zu Jesus gehören. Das ist das wunderbare Ziel, das wir vor Augen haben, nach dieser kurzen Erdenzeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, auch den Jüngeren unter uns, ob ihr auch immer wieder daran denkt, dass diese Zeit des Lebens eigentlich sehr, sehr kurz ist. Sehr, sehr kurz. In der Rückschau sowieso, wo sind die Jahre geblieben, das sagt man da schon mal. Aber auch jüngere Leute schon beschäftigen sich damit, dass sie sagen, zu einem Ergebnis kommen müssen, das Leben ist eigentlich sehr, sehr kurz. Und dann zu wissen, dass nach dieser kurzen Erdenzeit eine ewige Herrlichkeit auf uns wartet, das ist doch etwas ganz, ganz Besonderes. Wir wollen mal einen Moment warten, ja, bis die Dinge geklärt sind. Und über diese Herrlichkeit schenkt uns der Heilige Geist Gewissheit, sodass der Mensch, der zu Christus gehört, Heilsgewissheit haben darf. Das ist etwas Wunderbares. Heilsgewissheit ist die Krone des evangelischen Glaubens. Dass man sich seines Heils gewiss sein darf. Dass man also wissen darf, wenn ich hier die Augen schließe, dann wache ich auf bei meinem Herrn und Heiland. Dann bin ich da, dann bin ich am Ziel. In der ewigen Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater, der mich unendlich lieb hat. Für ewig geborgen. Das 8. Kapitel des Römerbriefes ist voll von Heilsgewissheit. Das ist das große Thema in Römer Kapitel 8. Heilsgewissheit, nicht Heiligung. Heiligung kommt auch darin vor. Aber das ist nicht das Entscheidende in Römer Kapitel 8. Sondern Römer Kapitel 8 spricht von der Heilsgewissheit. Dass wir eine Garantie haben in Christus Jesus für die ewige Herrlichkeit. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr für solche, die in Christus Jesus sind. Es gibt allerdings, das müssen wir einfügen jetzt und auch erwähnen, das darf nicht unerwähnt bleiben, es gibt auch solche Christen, die wirklich errettet sind, wirklich Gotteskinder sind und doch die allergrößten Probleme haben mit der Heilsgewissheit. Bei denen Heilsgewissheit immer in irgendeiner Weise ein Problem ist. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Menschen, die zu Depressionen neigen, haben Probleme damit. Es kann auch an der Unterweisung liegen, es kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Aber wir dürfen solche Menschen, wenn sie bekennen können, dass sie an den Herrn Jesus Christus als an ihren Erlöser glauben, nicht die Rettung absprechen, obwohl sie Probleme haben mit ihrer Heilsgewissheit. Aber wenn wir es wissen und wenn uns das geschenkt ist, immer wieder vom Heiligen Geist aufgrund des Wortes Gottes gewirkt, dass wir Gewissheit unseres Heils haben dürfen, dann ist das eine wunderbare Segnung. Auch sehr, sehr wichtig im Kampf des Glaubens. Die Bibel spricht vom Helm des Heils in Epheser Kapitel 6, dieser Auseinandersetzung mit den Mächten der Finsternis. Vom Helm des Heils, das ist ein Schutz gegen die Angriffe von Seiten der Finsternis. Und es gibt kaum einen besseren Schutz, abgesehen von der Gerechtigkeit Gottes in Christus, als um das Wissen ewiger Herrlichkeit, um das Wissen der Annahme bei Gott in Christus Jesus. Wir stützen uns auf unseren Herrn und Heiland, unseren Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Wir merken, Stephanus hat ein inniges Verhältnis zum Herrn Jesus. Wie steht es da mit uns? Haben wir dieses innige Verhältnis zum Herrn Jesus? Stützen wir uns ganz allein auf ihn? Er ist unser Heil, er ist unser ewiges Heil. Und das weiß Stephanus. Gleich bin ich beim Herrn Jesus in der ewigen Herrlichkeit. Die Steine prasseln auf ihn nieder. Schrecklich, was hier geschieht und uns hier geschildert wird. Solch eine Steinigung. Aber Stephanus, voll heiligen Geistes, weiß, gleich bin ich beim Herrn. Gleich ist es überstanden. Es heißt, er verschied. Ein Ausleger bezeichnet das als eine unerwartet schöne und friedvolle Beschreibung eines solch brutalen Todes. Er hat das wunderbar formuliert, ja? Ich zitiere noch einmal. Eine unerwartet schöne und friedvolle Beschreibung eines solch brutalen Todes. Lloyd-Jones übersetzt mit, und er entschlief, statt er verschied. Er entschlief. Und dazu erzählt er folgendes Beispiel, das ich uns nicht vorenthalten möchte. Eine Erfahrung, die er hier schildert in seinem Buch über die Apostelgeschichte, in seinen Predigten. Ich erinnere mich, so schreibt er, wie ich am Bett eines sterbenden Mannes saß, der im Alter von 77 Jahren bekehrt worden war. Also es ist Hoffnung für alte Menschen, ja. Das ist ganz wichtig, weil man manchmal denkt, der Zug ist vielleicht schon abgefahren. Ist jemand 70 Jahre, 77, 78, 80, 90 Jahre, gibt es für den noch die Möglichkeit zur Umkehr, zur Buße, zum Glauben an den Herrn Jesus? Ja, das können wir nur dick unterstreichen. Wie ich am Bett eines sterbenden Mannes saß, der im Alter von 77 Jahren bekehrt worden war. Er hatte eines der schwärzesten, abscheulichsten Leben geführt, das ein Mensch überhaupt führen konnte. Er war ein Trinker und ein Ehebrecher gewesen, hatte seine Frau geschlagen und war vielleicht sogar ein Mörder. Er hatte ein Leben des Lasters und der Sünde geführt. Ich sah, wie jener Mann sich im Alter von 77 Jahren bekehrte. Doch was ich am Sterbebett jenes Mannes sah, war noch viel wunderbarer. Es war sein Heimgang, wie bei Stephanus. Ich werde es nie vergessen. Sein armes Gesicht war infolge seiner vielen Kämpfe, Streitigkeiten und Gefechte von Narben übersät. Aber als ich ihn anblickte, war sein Antlitz wie verklärt. Es begann mit einem Strahlen von dem Glanz der Herrlichkeit des Himmels zu leuchten. Und dann, ich werde dies nie vergessen, als er gerade heimging, brach ein engelgleiches, glückseliges Lächeln über sein Gesicht und er streckte seine Arme aus. Was geschah in diesem Augenblick? Ich zögere nicht, diese Frage zu beantworten. Er sah Jesus, der darauf wartete, ihn zu empfangen, und er streckte seine Hände aus. Stephanus sah Jesus. Nicht immer ist es so, das sind Ausnahmefälle. Nicht immer ist es so, dass ein Mensch bei seinem Heimgang solch eine Schau hat von der Herrlichkeit Gottes, dass er den Herrn Jesus schon sieht, der ihn erwartet. Aber es ist immer eine Tatsache. Gottes Kinder sterben anders. Sterben anders als Menschen, die Christus nicht haben. Sie wissen um das ewige Heil, um die ewige Herrlichkeit. Ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Frage, weißt du, ob du, wenn du heute noch deine Augen hier schließt, beim Herrn Jesus bist? Ist das für dich Gewissheit? Bist du sicher? Und worauf stützt sich deine Gewissheit? Auf deine Gefühle? Oder aber auf deine Fortschritte in der Heiligung, dass sich doch hier und da schon manches verändert hat in deinem Leben, zum Positiven? Stützt du dich darauf? Worauf stützt du dich? Oder ist die alleinige Grundlage deiner Gewissheit das Wort Gottes, das in deinem Herzen durch den Heiligen Geist lebendige Wirklichkeit ist? Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ist das die Grundlage deiner Gewissheit? Wir gehen einen Schritt weiter. Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, kann selbst seinen Feinden vergeben. Er fiel auf die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Stephanus ging heim im Geist der Versöhnung, im Geist der Vergebung. Auch eine Frage an uns. Wenn wir heimgehen, gehen wir heim im Geist der Versöhnung, im Geist der Vergebung? Haben wir wirklich allen Menschen vergeben, die uns wehgetan haben, die uns verletzt haben, die schlecht über uns geredet haben, die uns Böses zugefügt haben? Und jeder unter uns hat die eine oder andere Erfahrung damit gemacht. Der eine mehr, der andere weniger. Haben wir allen vergeben? Und die Frage kommt doch sofort auf. Wie kann ich das, ja? Wie kann ich vergeben? Und wenn ich an bestimmte Dinge denke, zurückdenke, die in der Vergangenheit also liegen, dann kommen doch bestimmte Gedanken wieder hoch, vielleicht auch die eine oder andere Bitterkeit in meinem Herzen. Was mache ich dann damit? Kann ich wirklich heimgehen wie Stephanus? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, im Geist der Liebe Gottes? Stephanus konnte das nicht aus sich selbst heraus. Ich denke, schon bei seiner Bekehrung war das klar, dass die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, auch diese vergebende Liebe dem anderen gegenüber, nicht sein Ding war. Dass er das einfach nicht hatte von Natur. Und dass ihm das in Christus Jesus zugerechnet wurde, dass das hineingehörte in die zugerechnete Gerechtigkeit Gottes in Christus, die er im Glauben empfangen durfte. Wenn ich so nicht das Vater unser beten kann, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und zwar in Christus Jesus, da ist diese Vergebung vollkommen dem anderen gegenüber. Dann kann ich das Vater unser nicht mehr beten. Vergib uns unsere Schuld. Und Gott hat das getan, vollkommen in Christus, 100%. Wie wir vergeben unseren Schuldigern, also 100%ig, da darf keine Bitterkeit mehr aufkommen in deinem Herzen. Da darfst du dich an nichts mehr erinnern, was dir Böses getan worden ist, mit irgendeinem schlechten, bösen, unversöhnlichen Gedanken. Wir haben es in Christus. In ihm wird uns auch das zugerechnet. Das ist doch herrlich. Da kann ich doch das Vater unser beten. Und ich tue es immer wieder mit diesem Zusatz. Wenn ich zu Hause das Vater unser bete, in der Regel zweimal am Tag, morgens und auch abends in meiner Gebetszeit, dass ich sage: Vater im Himmel, vergib uns unsere Schuld, wie wir in Christus Jesus vergeben unseren Schuldigern. Und dann weiß ich, ich habe vollkommen vergeben in Christus. Ist das nicht herrlich? Das wirkt sich auch praktisch aus. Durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Alles, was wir im Glauben von Christus her, von seinem vollbrachten Erlösungswerk her in Anspruch nehmen, wirkt sich dann auch praktisch aus, wenn auch unvollkommen. Ja, das ist nicht meine Grundlage. Meine Heiligung und auch meine persönliche Vergebungsbereitschaft ist nicht meine Grundlage. Christus ist meine Grundlage. Tja, wenn ich jetzt in einer anderen Versammlung wäre, dann würde ich sagen: Halleluja. Ja. Da kann man doch nur Gott preisen und loben. Welch eine Herrlichkeit. Das war die Grundlage und auch das war die Möglichkeit für Stephanus hier in dieser dramatischen Situation, seinen Feinden vergeben zu können. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wir kommen zum Schluss und stellen uns die Frage, wie werden wir denn nun erfüllt mit dem Heiligen Geist? Wir haben gesehen am vergangenen Sonntag und auch heute Morgen, wie wichtig das ist, Menschen zu sein, die erfüllt sind vom Heiligen Geist und welche Auswirkungen das hat. Und da fragen wir uns natürlich, wie werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt? Wir wissen, das Lieblingsthema des Heiligen Geistes ist Christus. Da ist er in seinem Element, um das mal rein menschlich auszudrücken. Wenn es um ihn geht, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den erhöhten und wiederkommenden Herrn, da ist der Heilige Geist in seinem Element. Offenbart uns immer wieder die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und damit eben auch die Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Er ist der rechte Eliezer, so könnte man sagen. Eliezer war, Bibelquiz jetzt hier, Eliezer war der älteste Knecht Abrahams. Und er machte sich nach dem Willen Abrahams auf, um für den Sohn Abrahams, für Isaak, eine Braut zu färben. 1. Mose Kapitel 24. Wichtig, gerade auch für junge Leute, für euch mal, ne, wenn ihr etwas älter seid, ja. Ein wunderbares Kapitel, aber auch für uns Ältere immer noch wunderbar und herrlich. Und dann ist er dort angelangt, in Ur in Chaldea, woher ja Abraham gekommen war, und dort sollte er ja eine Braut werden, aus dem Hause, aus dem Geschlecht, aus dem auch Abraham stammte. Und als er am Ziel war, machte er in dieser Familie dort den Abraham groß mit seinen Reichtümern und auch den Isaak. Und darauf lag die Hauptbetonung. Alles, was der Abraham besaß, gehörte im Grunde genommen seinem Sohn Isaak. Und das malte er ihnen vor Augen. Die Rebekka hörte zu, ja? Es ging ja um ihre Zukunft. Und genau das tut der Heilige Geist. Er offenbart uns die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Seine Reichtümer. All das, was der Vater ihm geschenkt hat, dem Sohn, was er ihm anvertraut hat. Was wir in ihm haben, das offenbart uns der Heilige Geist. Das ist, um es noch einmal zu sagen, das Lieblingsthema des Heiligen Geistes. Er ist der rechte Eliezer, der uns den Vater und den Sohn groß macht. Das ist uns hoffentlich immer wieder klar von der Bibel her, vom Wort Gottes her. Auch der Empfang des Heiligen Geistes ist vom Heilswerk unseres Herrn Jesus abhängig. Und da wollen wir jetzt zum Schluss nochmal hineinschauen in den Galaterbrief. Und da gibt es ein Kapitel, das in besonderer Weise uns das auch deutlich macht, wie wir den Heiligen Geist empfangen haben, wodurch wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und da schauen wir nochmal hinein in den entscheidenden Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium. Und Paulus macht deutlich, ihr habt den Heiligen Geist empfangen, nicht durch den Gesetzesbund unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern durch den Gnadenbund, durch die Herrschaft der Gnade, durch den Glauben an Christus. Ich lese uns mal einige Verse, Galater Kapitel 3 am Anfang. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Was war denn los mit den Galatern? Die befanden sich wieder auf Gesetzeswegen. Jesus ja, sein Erlösungswerk ja, aber es reicht nicht aus, du musst dich auch noch beschneiden lassen. Jesus und ist immer vom Übel, merkt euch das mal. Jesus und ist immer vom Übel. Und wenn es um die wichtigsten Dinge geht, nicht Jesus und Gebet, nicht Jesus und Hingabe, Jesus und Zeugnis geben, Jesus allein ist unser Heil. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als er gekreuzigte? Hättest auch gerne da gesessen, ja? Als der Apostel Paulus predigte und ihnen Christus, den Gekreuzigten, vor Augen malte. In der Vollmacht des Heiligen Geistes, was muss das gewesen sein? Und doch muss er ihnen schreiben am Anfang dieses Briefes, wie schnell habt ihr euch davon wieder abgewandt? Wie schnell? Wie schnell kann das gehen, dass du dich vom Gnadenboden wegbewegst und bist wieder auf Gesetzesboden? So war es bei den Galatern. Das allein will ich von euch erfahren. Jetzt geht es um den Heiligen Geist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke, dadurch, dass ihr was getan habt? Oder durch die Predigt vom Glauben? Dadurch, dass Jesus etwas getan hat. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Wie habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Dadurch, dass ihr glaubtet, dass der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha ein vollkommenes Heil für euch vollbracht hat. Dem ist nichts hinzuzufügen, gar nichts. Euer ganzes Heil, Christus, er alleine, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Dadurch habt ihr den Heiligen Geist empfangen. Und ihr Lieben, die Gewissheit darüber, dass nun der Heilige Geist in uns wohnt, seitdem wir von Neuem geboren worden sind, das ist der Motor für ein Leben, das Gott auch ganz praktisch Gott Frucht bringt und ihn verherrlicht. Das ist der Motor. Wenn der Apostel Paulus in seinen Briefen spricht, hier und da, von irgendwelchen Veränderungen, die nötig sind in der Gemeinde, und bei den Korinthern war das eine ganze Menge, dann kommt er doch zwischendurch wieder auf diesen Motor zurück. Beispielsweise in 1. Korinther Kapitel 6. Da ging es darum, dass die Menschen dort, die Gläubigen dort in Korinth, auch in der Gefahr standen, wieder ein unzüchtiges Leben zu führen auf sexuellem Gebiet. Und was sagt er zu ihnen? Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, und ihr gehört nicht mehr euch selbst? Wisset ihr das nicht, dass der Heilige Geist in euch wohnt? Das war der Motor und sollte immer wieder der Motor sein, die Gewissheit, der Heilige Geist wohnt in mir. Von daher ist es möglich, ein geheiligtes Leben zur Ehre Gottes zu führen. Nur von daher. Und das geschieht aus Gnaden, dass uns diese Gewissheit zuteil geworden ist. Und genauso ist es mit dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wir haben ja diesen Unterschied gemacht. Ich denke, die Schrift macht diesen Unterschied. Nicht jeder, der den Heiligen Geist empfangen hat bei seiner Bekehrung, ist auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sonst würde Paulus nicht schreiben müssen im Epheserbrief, lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Werdet voll Heiligen Geistes. Eine Aufforderung, eine Ermahnung. Aber wie geschieht das? Es geschieht durch Glauben. Es geschieht eben nicht dadurch, wie uns das manche in wirklich auch oft guten Büchern weismachen wollen, du musst mehr beten, du musst mehr Bibel lesen, du musst dich mehr hingeben und irgendwann, wenn du das alles perfekt geschafft hast, dann wird dich auch der Heilige Geist erfüllen. Dann kannst du es auch im Glauben erfassen, dass er dich erfüllt. Wenn du es auf diesem Weg des Gesetzes versuchst, wirst du warten müssen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Gott widersteht dir an dieser Stelle. Es geht durch den Glauben. Durch den Glauben habe ich den Heiligen Geist empfangen, durch den Glauben an Christus. Und durch den Glauben an Christus werde ich erfüllt mit dem Heiligen Geist. Darf ich mich ständig erfüllen lassen mit dem Geist Gottes. Schaut, das Wort aus dem Epheserbrief, werdet voll Geistes, oder eine sehr, sehr gute Übersetzung, lasst euch beständig, und zwar jetzt in diesem Augenblick, wo wir hier sitzen, ja nicht erst morgen oder gleich oder jetzt, ja, lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen, steht in einer passiven Form. Das heißt, es geschieht etwas. Gott erwartet nicht von dir, dass du etwas tust jetzt, damit du erfüllt wirst, sondern dass du im Glauben das ergreifst, was Gott dir in Christus Jesus zugesagt hat, nämlich die Fülle des Heiligen Geistes. Das Vollsein, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Das größte Hindernis ist unser Ich, auch unser frommes Ich, ihr Lieben, das immer erst alles besser machen will, ja? Unser frommes Ich, das größte Hindernis, um erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und da haben wir doch diese herrliche Botschaft. Da sind wir doch wieder am Kreuz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Der Herr Jesus Christus hat dieses Ich, auch dieses fromm getarnte Ich, mit ans Kreuz genommen. Jetzt ist Raum für den Heiligen Geist in meinem Herzen. Das darf ich im Glauben erfassen. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist Gabe Gottes, ist Gnade. Wir sind im Reich der Gnade und stehen nicht mehr auf Gesetzesboden. Das Erfülltsein vom Heiligen Geist ist für bußfertige Sünder und nicht für besonders fortgeschrittene Heilige. Das wollen wir uns mal merken. Für bußfertige Sünder. Da, das Wasser sucht die tiefste Stelle. Da hinein kommt die Gnade, wo du dich beugst und demütigst und zugibst vor Gott, dass nichts Gutes an dir ist, dass Gott auch gar nichts von dir erwarten kann. Dass Gott weiß das längst, aber du weißt es vielleicht noch nicht. Und bist noch am Kämpfen und dabei dich abzumühlen, damit dich irgendwann einmal die Segnungen Gottes treffen. Es ist alles Gnade. Es ist alles Barmherzigkeit. Und Gott hat das größte Hindernis, die Sünde und unser sündhaftes Wesen, mit ans Kreuz genommen. Darüber dürfen wir uns doch von Herzen freuen. Und da dürfen wir beständig mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und zwar jetzt in diesem Augenblick. Und das gilt besonders, wenn wir versagt haben. Ja, dann muss ich doch erst hier und da besser werden, oder? Dann kann ich doch nicht sofort wieder aufstehen und sagen, ja, jetzt regiert mich wieder der Heilige Geist. Auch das wollen wir uns merken, wo das Blut Jesu ist, da ist der Heilige Geist. Wo du deine Schuld und dein Versagen zugibst vor Gott, mit dem Bekenntnis her, du weißt, da ist auch nichts bei mir zu holen. Da darfst du wissen, das Blut Jesu reinigt dich von aller Sünde. Und da darfst du wissen im selben Augenblick, dass der Geist Gottes wieder das Regiment in deinem Herzen übernommen hat. Dass der Heilige Geist dein Herz erfüllt. Du brauchst nicht lange zu warten. Du brauchst dich auch nicht erst zu bessern. Sondern komm so, wie du bist. Es ist Gnadenevangelium, nicht Gesetzesbotschaft. Stephanus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, nicht weil er ein besonderer Heiliger war, weil er besonders fortgeschritten war in seinem Heiligungsleben, weil er dieses und jenes tat, besonders viel gebetet hat und so weiter. Das sind Folgen, das ist eine Frucht des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Ich kann es nicht oft genug betonen. Sondern Stephanus war erfüllt mit dem Heiligen Geist durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und so mag der Herr uns Gnade geben, dass wir von daher, vom Evangelium her, solche Texte verstehen lernen und uns freuen über dieses große Geschenk des Heiligen Geistes, der über uns verfügt und nicht wir über ihn. Der Herr mag uns die rechte Sicht schenken und die große Freude, dass wir in Christus Jesus den Heiligen Geist empfangen haben und dass er uns erfüllt. Zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl anderer Menschen. Amen.